Stell dir mal eine Institution vor, die jahrhundertelang bereit war, für ihre ganz spezifischen Speisevorschriften und Abgrenzungsregeln wirklich buchstäblich in den Tod zu gehen.
Ja, das ist kein kleines Detail am Rande. Wir sprechen da nicht von einer leichten Vorliebe für bestimmte Lebensmittel.
Genau, wir reden hier von einer echten Kernidentität. Ne? Also in der Makkabäerzeit ließen sich lieber foltern, als auch nur ein winziges Stück unreines Fleisch zu essen.
Mhm.
Weil dieses Essen die absolute unverhandelbare Grenze war zwischen ihnen und dieser feindlichen, assimilierenden Weltreligion der Antike.
Richtig. Es war ihre Mauer.
Und dann, und das ist der Wahnsinn, innerhalb weniger Tage wirft eine kleine Kerngruppe dieser Tradition diese gesamte blutgetränkte Grenzziehung komplett über den Haufen.
Einfach so, ja.
Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir machen heute einen Deep Dive in die Mechanismen eines der gewaltigsten kulturellen Paradigmenwechsel der Geschichte.
Festgehalten in den Kapiteln 10 und 11 der Apostelgeschichte.
Genau. Unsere Mission für dich heute, also für dich als Zuhörer, wir wollen verstehen, wie eine extrem stark lokalisierte, von super strikten ethnischen Regeln geprägte Gruppe es überhaupt schafft, ihre tiefsten, heiligsten Vorurteile abzubauen.
Um dann zu einer globalen, grenzüberschreitenden Bewegung zu werden. Und was an diesem Prozess halt so bemerkenswert ist, das passiert nicht über Generationen.
Nee, überhaupt nicht.
Es gibt da keine behutsamen theologischen Konzilien oder so. Es passiert durch eine regelrecht kollidierende Abfolge von synchronisierten Visionen.
Und kalkulierten Regelbrüchen, ne?
Absolut. Kalkulierte juristische Regelbrüche und eine beispiellose soziologische Anpassungsfähigkeit. Es ist quasi eine Blaupause dafür, wie institutioneller Wandel unter extremem Druck funktioniert.
Okay, also lass uns das mal aufschlüsseln. Um diese Mechanik zu verstehen, müssen wir uns zuerst die Ausgangslage ansehen. Weil Veränderungen auf so einer Makroebene, die beginnen ja immer mit Individuen auf der Mikroebene.
Mhm, immer.
Und wir haben hier zwei völlig konträre Welten, verkörpert durch zwei Personen, Cornelius in Caesarea und Petrus in Joppe. Fangen wir mal mit der römischen Seite der Gleichung an. Wer genau ist dieser Cornelius eigentlich?
Also Cornelius ist ein römischer Centurio. Und um das mal kurz einzuordnen, das war nicht einfach ein Soldat mit ein bisschen mehr Verantwortung.
Okay.
Diese Männer, die bildeten das absolute Rückgrat der römischen Militärmaschinerie. Ein Centurio verdiente in der Regel das 15- bis 60-fache eines regulären Legionärs.
Wow, okay, das ist krass.
Ja, wir sprechen hier von enormer Kaufkraft, hoher sozialer Status, lokaler Einfluss. Er repräsentiert quasi die absolute Spitze der Besatzungsmacht in Judäa.
Aber da kommt ja noch seine familiäre Situation dazu, die ihn in so eine seltsame soziologische Grauzone rückt, oder?
Ganz genau. Römische Soldaten durften damals während ihrer 20-jährigen Dienstzeit offiziell keine Ehe schließen. Laut Militärgesetz.
Ah, okay.
Deshalb lebten Männer in seiner Position meist mit einer Konkubine zusammen. Die wurde dann erst bei seiner Pensionierung vom Staat als rechtmäßige Ehefrau anerkannt. Er ist also einerseits tief im System Roms verankert.
Aber auf der anderen Seite wird er in den Quellen als Gottesfürchtiger beschrieben. Was hat es damit auf sich?
Ja, diese Gruppe der Gottesfürchtigen, die ist extrem wichtig für das spätere Wachstum. Das waren Heiden, die sich stark zum ethischen Monotheismus des Judentums hingezogen fühlten.
Die fanden das also gut, was die Juden da machten.
Genau. Cornelius betet zu den jüdischen Gebetszeiten, also so um 15 Uhr. Er spendet großzügig, er fastet. Aber, und das ist die unsichtbare Mauer, er ist unbeschnitten.
Er hat also diesen letzten Schritt nicht gemacht.
Richtig, den ultimativen Konversionsschritt. Er lebt also in so einem permanenten Zustand des Dazwischen. Für die Römer ist er vielleicht ein bisschen zu jüdisch.
Und für die Juden bleibt er halt ein Heide, ein unreiner Heide.
Exakt.
Das bringt uns zum perfekten Kontrastprogramm. Während dieser reiche römische Offizier da in Caesarea betet, haben wir Petrus, den inoffiziellen Anführer der jüdischen Jesusbewegung. Und der ist in Joppe.
Mhm.
Und allein sein Aufenthaltsort sagt uns eigentlich schon, dass in seinem Kopf was passiert. Er wohnt nämlich bei Simon dem Gerber.
Das ist so ein oft übersehenes Detail,
ja,
aber extrem aufschlussreich. Gerber zu sein bedeutete ja, dass man permanent mit toten Tieren arbeitet.
Und das stinkt ja auch bestialisch, oder?
Absolut. Aber noch viel wichtiger, es war ein Beruf, der einen im jüdischen Verständnis in einen dauerhaften Zustand der rituellen Unreinheit versetzte.
Ah, okay.
Dass Petrus, der ja als orthodoxer Jude aufgewachsen ist, da überhaupt freiwillig logiert, das zeigt schon, dass sich die tektonischen Platten seiner Weltanschauung so ein bisschen verschieben. Er testet die Ränder seiner Tradition aus.
Er steht also mittags auf dem Flachdach dieses Hauses, das haben die damals oft zum Trocknen von Gemüse genutzt, und er betet. Er ist total hungrig. Und dann kommt diese einschneidende Vision.
Mhm.
Ein Tuch senkt sich vom Himmel, voll mit allen erdenklichen Tieren. Rein, unrein, Reptilien, Vögel, alles bunt durcheinander. Und eine Stimme befiehlt, schlachte und iss.
Und Petrus weigert sich instinktiv. Und vehement.
Total. Und ich finde, genau hier greift unser modernes Verständnis oft zu kurz. Man vergleicht das heute gerne so, stell dir vor, du bist dein Leben lang strenger Veganer, weil du das moralisch richtig findest.
Ja.
Und plötzlich sagt eine himmlische Stimme, iss dieses Steak. Aber das trifft es ja nicht ganz, oder?
Nee, überhaupt nicht. Veganismus ist eine persönliche Entscheidung. Bei Petrus ging es um kollektives Überleben.
Genau. Ich würde eher sagen, dass es wie ein hochrangiger patriotischer Diplomat während des Kalten Krieges, der von seiner eigenen Regierung den unmissverständlichen Befehl bekommt, hochsensible Geheimnisse an den KGB zu verraten.
Oh, das ist eine sehr treffende Analogie, ja?
Es fühlt sich nicht einfach nur komisch an, es ist absoluter Hochverrat. An der Identität, an der Geschichte.
Ja, der Befehl verlangte von Petrus, die Verteidigungslinie aufzugeben, für die seine Vorfahren gestorben waren.
Wahnsinn.
Aber der theologische Mechanismus, der zielt ja gar nicht auf das Menü ab.
Stimmt, es geht ja nicht ums Essen an sich.
Nein, Gott nutzt die jüdischen Speisegebote quasi als Metapher für die Menschheit. Wenn das, was seit Jahrhunderten als unrein galt, plötzlich reingesprochen wird, dann bricht das Konzept der ontologischen Überlegenheit zusammen.
Es geht um Menschen.
Und diese Theorie, die wird dann auch sofort in die Praxis umgesetzt. Weil noch während er auf dem Dach sitzt und nachdenkt, klopfen die Boten des Cornelius an das Tor.
Und sie dürfen natürlich als Heiden nicht reinkommen, sie rufen von draußen.
Genau. Und hier setzt der Heilige Geist Petrus quasi die Pistole auf die Brust. Er drängt ihn, mitzugehen. Petrus macht sich auf den Weg, aber er trifft eine strategische Entscheidung, die uns zeigt, wie brisant das alles ist.
Mhm.
Er reist nämlich nicht allein. Er nimmt 6 jüdische Begleiter aus Joppe mit. Mit ihm sind es 7. Das ist ja keine Kaffeefahrt, oder?
Überhaupt nicht. Das ist ein brillanter juristischer Schachzug.
Ah.
Petrus ist sich der Sprengkraft seiner Handlung absolut bewusst. Er weiß, dass er für das, was er da gleich tun wird, in Jerusalem vor eine Art Tribunal gestellt wird.
Okay, und die Zeugen?
Nach dem Gesetz im 5. Buch Mose waren 2 bis 3 Zeugen erforderlich, um eine Sache vor Gericht zweifelsfrei zu bestätigen.
Und er nimmt 6 mit.
Genau, er verdoppelt das gesetzliche Minimum. Er baut sich da eine unangreifbare forensische Basis auf, weil er ahnt, die eigenen Leute werden ihn in der Luft zerreißen.
Also sie kommen nach diesem langen Fußmarsch knapp 30 Meilen in Caesarea an. Und dann kommt es zu dieser fast absurden Szene. Dieser mächtige römische Centurio wirft sich vor dem galiläischen Fischer auf den Boden.
Ja, eine Geste der Proskynese.
Das war für Heiden ja eigentlich nur für göttliche Repräsentanten oder den Kaiser gedacht, ne?
Richtig. Und Petrus wehrt das auch sofort ab. Und dann passiert das Unfassbare.
Er geht rein.
Er überschreitet physisch die Schwelle in das Haus eines Heiden. Die eiserne Regel ist gebrochen.
Und er fängt an zu predigen. Er redet davon, dass Jesus, Zitat, Gutes tat. Das ist ja exakt die Sprache, die man damals für römische Wohltäter, diese Euergeten, benutzt hat.
Er kontextualisiert die Botschaft perfekt für ein römisches Ohr.
Aber Moment, da muss ich jetzt mal kritisch einhaken. Er wird ja mitten in seiner Rede unterbrochen.
Mhm.
In der antiken Literatur ist das doch ein klassischer Kniff des Autors, oder? Jemand wird unterbrochen, weil der Standpunkt eh klar ist und man den Text abkürzen will. Ist das nicht einfach ein literarischer Trick?
Das ist ein fairer Einwand. Literarisch betrachtet funktioniert es genau so. Aber wir müssen das mit dem großen Ganzen verbinden.
Okay, wie meinst du das?
Diese Unterbrechung hier ist kein Mittel der Kürzung, sondern der Heilige Geist fällt auf die Leute. Das ist ein gezielter Bypass um die ganze religiöse Bürokratie herum.
Ein Bypass, okay.
Wenn Petrus die Rede beendet hätte, hätte ein formaler Prozess folgen müssen. Prüfung, Beschneidung, Wassertaufe.
Aber indem der Geist fällt, während er noch redet, wird dieser ganze institutionelle Gatekeeping-Prozess einfach hinfällig.
Ah, das ist spannend. Gott wartet also nicht, bis alle bürokratischen Formulare ausgefüllt sind.
Genau, und er sanktioniert sie mit demselben Phänomen wie bei den jüdischen Jüngern an Pfingsten, nämlich dem Zungenreden. Er akzeptiert sie sofort als gleichwertige Partner.
Nicht als so Konvertierten zweiter Klasse.
Nein, überhaupt nicht. Paternalistisch.
Aber genau das provoziert dann ja den gigantischen Clash mit dem Hauptquartier. Wer ein jahrhundertealtes System stürzt, muss sich vor den Bewahrern der Tradition verantworten.
Ja, die Nachricht erreicht Jerusalem natürlich sehr schnell.
Und Petrus wird sofort zur Rede gestellt. Und ich finde extrem aufschlussreich, was sie ihm genau vorwerfen. Sie sagen nicht, du hast gepredigt. Sie sagen, du hast mit unbeschnittenen Heiden gegessen.
Wir sind wieder beim Essen, ja.
Warum war das so ein massives Problem für die?
Weil Tischgemeinschaft in der antiken Welt immer eine Bundesbeziehung bedeutete. Wer zusammen isst, teilt Identität. Und die Jerusalemer Kritiker, die argumentieren nicht aus bösem Willen.
Sondern?
Aus tiefer schriftgemäßer Überzeugung. Nach dem ersten Buch Mose war die Beschneidung absolut notwendig, um zum Volk Gottes zu gehören.
Petrus greift also an die theologische Grundsäule, die ihr Überleben gesichert hat. Wie verteidigt er sich da?
Mit dem klassischen Argument der göttlichen Notwendigkeit.
Quasi, Gott hat es mir befohlen, ich hatte keine Wahl. Und hier wird es für mich wirklich interessant. Weil heute hören wir dieses, Gott hat mir gesagt, ich soll das tun, ja, ständig. Und das wird oft extrem missbraucht, um jede Diskussion abzuwürgen.
Ja, das ist oft pure Manipulation.
Genau. Aber bei Petrus ist das anders. Er hatte seine 6 Zeugen aus Joppe dabei.
Und den greifbaren Beweis der Geistesausgießung. Er liefert belastbare Daten.
Und die Reaktion der Jerusalemer Gemeinde darauf, die ist, finde ich, absolut erstaunlich. Was macht so eine Institution, wenn Fakten ihr Weltbild zerstören? Oft kommt ja Leugnung oder Spaltung.
Ja, aber hier nicht. Anstatt sich zu spalten, zeigen die eine unglaubliche theologische Flexibilität. Sie erkennen an, dass Gott auch den Heiden das Leben gibt.
Das wirft echt die Frage auf, wie viele moderne Institutionen sich so schnell von ihren tiefsten Traditionen lösen würden.
Sehr wenige. Aber durch diese Akzeptanz, auch wenn sie vielleicht zähneknirschend war, wurde ein Ventil geöffnet.
Die Bewegung ist nicht mehr ethnisch gebunden. Und das führt zu dieser riesigen geografischen Expansion. Der Schauplatz wechselt vom ländlichen Galiläa ins urbane Antiochia.
Antiochia am Orontes, das war ein echter Inkubator.
Eine Metropole. 300 bis 600.000 Einwohner. Hauptquartier der syrischen Legion. Pluralistisch ohne Ende. Der Apollo-Kult war in Gehweite.
Ein extremer Kontrast zum homogenen Jerusalem, ja?
Und dorthin kommen jetzt jüdische Flüchtlinge aus Jerusalem.
Und das Spannende ist, griechisch stechende Juden aus Zypern und Kyrene fangen plötzlich an, auch echten Griechen, also den Hellenisten, zu predigen.
Und das schlägt ein wie eine Bombe. Es wächst so unfassbar schnell, dass Jerusalem nervös wird und Barnabas schickt.
Barnabas, genau. Der Mann, der das Wirken Gottes in anderen sieht.
Und er sieht, dass diese Bewegung Anpassung braucht. Also, was bedeutet das? Es ist radikal. Eine ländliche Bewegung zieht in eine kosmopolitische Metropole. War diese Anpassungsfähigkeit das Geheimnis ihres Erfolgs?
Absolut. Die Diaspora-Juden wussten ja bereits, wie man sich in heidnischen Städten bewegt. Sie nutzten griechische Philosophie und so.
Und Barnabas' Persönlichkeit war auch entscheidend, oder?
Ja, er war kein harter Dogmatiker. Er war ein Brückenbauer. Er holt dann auch Paulus aus dem 100 Meilen entfernten Tarsus dazu.
Obwohl viele in der Kirche Angst vor Paulus hatten wegen seiner Vergangenheit.
Kennt.
Und hier in diesem Schmelztiegel Antiochia entsteht auch der Name Christen, Christiani, was ja eigentlich anfangs ein Spottname war, ne?
Ja, wie so politische Parteiennamen, Herodianer oder Anhänger von Pompeius.
Und diese theologische Einheit der neuen Christen wird dann sofort einem grausamen Stresstest unterzogen. Eine globale Krise.
Mhm. Propheten kommen von Jerusalem nach Antiochia. Und einer, vermutlich Agabus, sagt eine weltweite Hungersnot voraus.
Die ja historisch belegt ist. Unter Kaiser Claudius gab es im Jahr 51 wirklich massive Getreideknappheit in Rom.
Genau. Und obwohl die wohlhabendere Gemeinde in Antiochia auch betroffen sein würde, sammeln sie Geld für die armen Gläubigen in Judäa.
Es gibt ja diesen Vergleich mit Königin Helena von Adiabene, die auch teures ägyptisches Getreide für Judäa kaufte. Aber ich finde das hier faszinierend, das ist der ultimative Machbarkeitsnachweis.
Inwiefern?
Naja, provinzübergreifende Organisationen waren dem Römischen Reich doch extrem suspekt.
Oh, absolut.
aber diese gemischte Gruppe von Heiden und Juden beweist ihre Einheit nicht durch fromme Worte, sondern durch internationale Katastrophenhilfe.
Und damit schließt sich der Bogen. Die Heiden in Antiochia erkannten quasi, wir schulden es den Juden, weil sie uns das Evangelium gebracht haben.
Wow.
Es ist ein bewusster Akt der ethnischen Versöhnung. Die alte Feindseligkeit zwischen den Kulturen wird durch radikale Großzügigkeit ersetzt.
Wahnsinn. Wir haben heute also echt eine immense Reise hinter uns. Wir haben gesehen, wie Speisegebote fielen, wie römische Zenturionen den Heiligen Geist empfingen und wie eine kleine Sekte in den Schmelztiegel von Antiochia vordrang, um sich da den Namen Christen zu verdienen.
Eine Meisterleistung der Anpassung, ja?
Und genau das bringt mich zu einem abschließenden, ja, provokanten Gedanken für dich als Zuhörer. Nachdem wir nun gesehen haben, wie diese frühen Gläubigen ihre allertiefsten kulturellen Schranken, das reine und unreine Essen, den Umgang mit Fremden einfach niedergerissen haben, stellt sich eine Frage für unsere eigene Zeit.
Eine sehr unbequeme Frage wahrscheinlich.
Ja. Welche unreinen Barrieren oder unsichtbaren Trennlinien haben wir denn heute in unseren eigenen Gemeinschaften und Köpfen errichtet, von denen wir absolut felsenfest überzeugt sind, dass sie unantastbar sind? Und was würde passieren, wenn wir durch neue Fakten gezwungen wären, sie heute Nachmittag aufzugeben? Denk mal darüber nach. Bis zum nächsten Deep Dive.